von Gott geleitet durch die Wüste. Wir befinden uns auf der Wüstenwanderung. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich gerne die Situation des Volkes Israel schildern, sodass man das nachher gut einordnen kann. Ich habe eine Karte dabei, wo wir ein bisschen gucken können. Mose wird von Gott beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, aus der Knechtschaft der Ägypter zu befreien. Hier Ägypten. Und das Volk Israel zieht durchs Schilfmeer und kommt auf die Halbinsel Sinai und wandert jetzt hier mehr oder weniger der Küste entlang zum Berg Horeb, wo ja die 10 Gebote dann dem Volk Israel gegeben werden. Und vom Berg Horeb, das ist ungefähr 14 Monate nach dem Auszug, also 14 Monate sind sie hier runtergereist und sind hier auch lange auch geblieben. Jetzt reisen sie weiter ins Land Kanaan, in das Land, in dem Milch und Honig fließen soll. Aber noch wissen die Israeliten nicht, dass sie nicht nur 2 Jahre durch die Wüste wandern werden, sondern 40 Jahre lang durch die Wüste wandern werden und dass nur 2 Erwachsene das Land jemals dann auch sehen werden, nämlich Josua und Kaleb. Und im Römischen Reich, da gab es Cäsar, Pompeius und Crassus. Man sagt von den 3, die haben das erste Triumvirat gebildet, also das erste Führungsgremium aus 3 Leuten. Aber wenn man hier nachher die Geschichte liest, dann finde ich, gibt es schon ein Triumvirat, was viel früher in der Geschichte schon war. Nämlich die 3 Geschwister, Mose, Aaron und Miriam, die das Volk Israel aus Ägypten geführt haben. Und Miriam hat man oft gar nicht so sehr, sag ich mal, in dem Führungsteam drin. Aber in Micha 6, Vers 4 steht, habe ich dich, also das Volk Israel, doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Aaron, Mose und Miriam. Die 3 bilden das Führungsteam des Volkes Israel. Die 3 bilden sozusagen das erste Triumvirat. Und wir wissen jetzt aus dem Quiz, die waren schon über 80. Mose 80, Aaron 83 und Miriam sogar 87 Jahre. Und damals war die Lebenserwartung, also Mose ist 120 Jahre alt geworden. Ja, also so jung waren sie auch nicht mehr. Aber wir werden gleich noch was sehen, was mich begeistert hat. Was haben die schon alles hinter sich gehabt? Mit 80 Jahren hat man ganz schön viel schon erlebt. Das können auch einige hier unter uns schon sagen, was man alles erlebt hat. Mose, der am Hofe des Pharaos in alle Weisheiten der Ägypter eingeführt wurde, der hatte die beste Bildung, die man jemals damals bekommen konnte. In Apostelgeschichte 7 kann man das nachlesen. Der zeichnete sich aus durch eindrucksvolle Worte und Taten. Und auf dem Höhepunkt seiner menschlichen Macht, wo er denkt, jetzt ist er bereit, will er zum Befreier seines Volkes werden. Geht raus, aber er wird zum Mörder. Er erschlägt den Ägypter und muss fliehen. Der Pharao trachtet ihm nach dem Leben. Und dann in Midian hütet er 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters. Er heiratet Zipporah und erst mit 80 Jahren bekommt er den Auftrag von Gott. Jetzt bist du bereit. Mose hat sich gewandelt vom Draufgänger zum demütigen, sanftmütigen Mann, wie wir auch nachher noch lesen werden, den aber jetzt Gott gebrauchen kann. Aaron, sein Bruder, sprachgewandt, wird dann beim Auszug aus Ägypten als Priester eingesetzt und hat da auch eine wichtige geistliche Aufgabe gehabt im Volk Israel. Und Miriam, die Schwester, die damals mutig vor die Pharao-Tochter tritt, die wird auch Prophetin Gottes genannt. Und sie war diejenige nach der Schilfmeerüberquerung, die den Siegestanz angeführt hat. Sie hat angefangen und alle Frauen hinterher. Mit 90 Jahren hat die dann mal so richtig losgelegt. Die war körperlich fit. Alle Frauen achteten sie und alle Frauen schauten auch zu ihr hinauf. Und alle 3 Geschwister hatten eine Vorbildfunktion, hatten eine Aufgabe und Position hier beim Volk Israel. Aber in diesem Führungsteam kriselt es. Und da steigen wir ein im Text 4. Mose 12. Ich habe Neues Leben als Übersetzung genommen. Und ihr könnt hier an der Leinwand mitlesen. Die Vorwürfe von Miriam und Aaron. Dort übten Miriam und Aaron Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Da streiten sich manchmal ein bisschen die Ausleger. Also eigentlich einigt man sich auf Zippora, weil von einer zweiten Frau von Mose hört man eigentlich gar nichts. Und es gab das Wort Kusch, das ist Äthiopien gewesen, aber es gab auch das Land Kuschan, was neben Midian war. Und deswegen hier kuschitische Frau. Aber man nimmt an, dass es Zippora war. Sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es. Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und der Herr befahl Mose, Aaron und Miriam, geht hinaus zum Zelt Gottes. Und sie gingen alle drei hinaus. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte sich in den Eingang des Zeltes Gottes. Er rief Aaron und Miriam zu sich und die beiden traten vor. Der Herr sprach zu ihnen, hört, was ich euch jetzt sage. Wenn unter euch ein Prophet des Herrn ist, gebe ich mich ihm durch Visionen zu erkennen und rede mit ihm durch Träume. Bei meinem Diener Mose ist es aber anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich, direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Aber warum habt ihr euch dann nicht gescheut, so mit meinem Diener Mose zu sprechen? Der Herr verließ sie voller Zorn. Nachdem die Wolke sich von dem Zelt Gottes erhoben hatte, wurde Miriam vor Aussatz weiß wie Schnee. Als Aaron sich zu Miriam umwandte und sah, dass sie aussätzig war, flehte er Mose an, mein Herr, strafe uns nicht für diese Sünde, die wir unüberlegt begangen haben. Lass sie nicht wie eine Fehlgeburt aussehen, die schon bei der Geburt halb verwest ist. Da bat Mose den Herrn, mach sie doch wieder gesund, mein Gott. Und der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen? Sie muss 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben, danach kann sie wieder zurückkehren. So wurde Miriam für 7 Tage aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder ins Lager zurückgekehrt war. Danach verließen sie Haseroth und schlugen das Lager in der Wüste Paran auf. Soweit der Text. Von Gott geleitet durch die Wüste, das Volk Israel befindet sich auf der Wüstenwanderung. Es ist Wüstenzeit. Nicht nur, dass das Volk Israel körperlich durch die Wüste geht, über Stock und Stein, durch die Einöden. Und ich stelle mir das immer als sehr beschwerlich vor, so eine Wüstenwanderung. Heiß, stickig, man hat Durst, es quält auch sicherlich und es ist auch bestimmt gefährlich gewesen. Und es war nicht komfortabel, es war nicht gemütlich und deswegen sind auch so Wüstenzeiten im übertragenen Sinne auch keine Komfortzeiten, es sind keine gemütlichen Zeiten, wenn man am Limit ist. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann kann es auch so eine Wüstenzeit sein, wo nicht alles rund, nicht alles glatt läuft. Und wo ich mit der Situation unzufrieden bin. Und wo ich mich auch vielleicht frage, Gott, wo bist du gerade? Wüstenzeit ist keine Komfortzeit, eher Krisenzeit. Da ist man mit der Situation vielleicht nicht zufrieden, die gerade bei mir ist, innerlich. Und es macht sich dann auch äußerlich bemerkbar. Und so sehen wir auch hier im Text, dass es im Führungsteam kriselt. Dass Wüstenzeit ist im Führungsteam. Und dabei sind mir einige Punkte wichtig geworden, die mit diesen drei Führungspersonen zusammenhängen. Einmal die Person Miriam. Es kriselt, weil Miriam unzufrieden ist. Und man sieht hier Miriam als die treibende Kraft an, weil sie auch nachher diejenige ist, die den Aussatz bekommt. Sie war nicht mehr zufrieden mit ihrer Position, mit ihrem Platz, den sie im Führungsteam einnahm. Und da steigt Verbitterung auf, wenn man nicht zufrieden ist. Und Miriam heißt übersetzt Bitterkeit. Name ist hier Programm. Und das finden wir ganz oft in der Bibel so, dass es dann 1:1 passt. Und da habe ich mich gefragt, wie lange mag er schon in ihr gebrodelt haben? Wie lange war sie schon unzufrieden? Wie oft hat sie vielleicht schon beobachtet, dass Mose irgendwie da mehr Respekt bekam von den Landsleuten? Vielleicht so die Nase vorn hatte. Sie fühlt sich nicht mehr an vorderster Stelle, sie will mehr, sie ist nicht mehr zufrieden, wo sie Gott hingestellt hat. Und da frage ich mich immer wieder, wie sieht es da bei mir in meinem Leben aus, wie sieht es da bei euch aus? Wo ist unsere Unzufriedenheit im Moment? Gibt es die gerade? Was ist mir heute vielleicht schon über die Leber gelaufen und wo ist in mir die Galle hochgekommen? Oder gestern oder letzte Woche? Unzufriedenheit in meinen Beziehungen oder in manchen Beziehungen, die ich habe, weil Streit oder Konflikt gerade da ist und noch nicht bereinigt ist. Unzufriedenheit im Geschäft mit dem Chef oder mit dem Kollegen, wo es nicht rund läuft, wo man vielleicht meine Lösung nicht sieht, sondern die vom anderen und die ist aber viel schlechter aus meiner Sicht. Oder den Platz hier in der Gemeinde oder die Aufgabe, die ich vielleicht habe, weil mir irgendwie der Dank fehlt oder der Respekt fehlt oder die Anerkennung fehlt. Es gibt so viele Sachen, die einen vielleicht unzufrieden machen, die einem Ärger oder Wut in mir drin erzeugen. Und vielleicht sind es auch so negative Gedanken, die immer wieder hochkommen, auch wenn man es ja gar nicht will, weil man irgendwie das Gleiche sieht. Und wo bin ich vielleicht auch Gott gegenüber verbittert, wo ich Gott nicht verstehen kann? Und daraus resultiert immer die nächste Frage, nämlich wie gehen wir mit Unzufriedenheit um, mit Verbitterung, welche Strategien haben wir? Wie ging Miriam damit um? Wenn Unzufriedenheit, Verbitterung, Ärger, Wut nicht beseitigt wird, nicht im Herzen bereinigt wird, dann muss es irgendwann raus, dann muss das Ventil auch gelüftet werden. Und da kann es auf der einen Seite explodieren, die einen explodieren, aber die anderen, bei denen fängt es vielleicht leise an. Das leise Reden, das leise hintenrum Gerede vielleicht, das leise über andere reden, das leise Kritik üben und dann vielleicht das laute Kritik üben, weil man die vermeintlichen Fehler vom anderen ja immer besser sieht als die eigenen. Und Unzufriedenheit steckt auch an, wenn man dann andere mit hineinzieht. Das ist wie so ein Geschwür, was sie ausbreiten kann. Und jetzt sehen wir auch schon, dass Miriam und Aaron gegen Mose reden. Schon sind sie zu zweit und machen ihm Vorwürfe. Vielleicht Vorwürfe, die gar nicht so wichtig sind, ob er jetzt die Frau hat oder die Frau hat oder aus welchem Land sie kommt. Vielleicht war das auch nur so ein Vorwand. Aber wir sehen hier, es herrscht Neid, es gibt Konflikt, in der Führungsebene ist man uneins. Und da finde ich das Wort wirklich an dieser Stelle ganz interessant. Hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Das Wort wirklich hat so einen eigentümlichen Klang. Man kennt das Muster auch aus dem Paradies, wo die Schlange zu Eva sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Doch, doch, wir dürfen vom Baum essen, aber nur nicht von dem. Aber hat Gott wirklich gesagt, da werden Zweifel gestreut. Ist es wirklich so schlimm, wenn ich bei der Steuererklärung das Kreuz mache? Ist es wirklich so schlimm, die kleine Notlüge? Die Anordnungen Gottes werden in Frage gestellt und hier will ein anderer uns Zweifel in Gedanken bringen. Der Teufel gewinnt hier Raum, wenn wir das zulassen. Und Miriam lässt sich auf das gleiche Spiel ein wie Eva. Rebellion gegen die Anordnung Gottes. Und aus diesem Hintergrund kann man vielleicht auch verstehen, warum Gott später so hart dann reagiert. Warum gleich ein Aussatz? Jeder Mensch macht doch Fehler. Wie gehen wir aber damit um? Viel wichtigere Frage. Welche Strategien haben wir? Jesus sagt in Matthäus 16 einmal zu Petrus, geh fort von mir, Satan. Ein hartes Wort, wenn man das liest, dass Jesus es zu Petrus sagt, du willst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir müssen uns auch jeden Tag davor hüten, dem Teufel die Gedanken zu überlassen, dass er manipulieren darf. Hat Gott wirklich gesagt? Und deswegen heißt es auch im Epheserbrief nicht umsonst, nehmt den Helm des Heils, deinen Helm, den wir aufsetzen können, als Schutz vor diesen Gedanken von außen. Die Anfänge beachten, wo kommt Unzufriedenheit vielleicht schon auf und von mir weisen. Auch das Wort Gottes in der Bibel zu lesen, kann ein Helm des Heils sein, wo wir von Gott andere Gedanken bekommen als Gedanken des Unfriedens, Gedanken der Vergebung, Gedanken des Friedens. Auch das Gebet als Helm des Heils, dass ich Gott hinlege, was mich bedrückt, was mir Sorgen bereitet, was in mir vielleicht den Hass hochkommen lässt. Und dass der Heilige Geist da Raum in mir gewinnt, dass er mich verändern kann. Da passt auch die Jahreslosung ganz gut, suche Frieden und jage ihm nach. Dass wir aktiv auch auf den anderen zugehen, wenn es irgendwas nicht passt. Vielleicht auch erstmal unter vier Augen das Ganze klären, bevor wir es in die große Runde streuen. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, steht in Epheser 4. Und hier wurde durch den Neid wurde nicht mehr Einigkeit erzeugt im Führungsteam. Sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Nicht umsonst haben wir nur einen Mund bekommen, und aber zwei Ohren. Und als letzter Punkt vielleicht als Strategie, die Perspektive ändern, meine Sichtweise ändern der Dinge. Für wen mache ich denn meine Aufgabe? In Kolosser 3 steht, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Für Gott und zu seiner Ehre. Miriam macht dies nicht. Und wir sollen da nicht, oder wir dürfen daraus lernen. Nicht, dass wir uns über Miriam erheben, aber dass wir davon lernen.